das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat klargestellt, dass er nicht für die SPD als Kanzler kandidieren wird. Das erklärte er in einer Videobotschaft an die Parteimitglieder. Olaf Scholz sei ein hervorragender Bundeskanzler. Damit beendete er die Kandidatendiskussion in der SPD. Sie war entstanden, weil Pistorius in Umfragen deutlich beliebter ist als Scholz. Markus Preis in Berlin, was wissen Sie darüber?
Ja, dass die Sache jetzt offenbar entschieden ist. Es war die letzten 48 Stunden sehr schwer, mit führenden SPD-Politikern zu sprechen, weil man eben offenbar an dieser Entscheidung letztlich ja für Olaf Scholz gearbeitet hat. Man hat es auch heute Nachmittag gesehen, da gab es eine Veranstaltung, wo der Generalsekretär Matthias Mirsch eigentlich dabei sein sollte und er war es dann doch nicht. Wie wir gehört haben, gab es genau heute Nachmittag ein Treffen der führenden SPD-Spitzen und da wurde das dann entsprechend entschieden. Vor ungefähr einer halben Stunde hat sich Boris Pistorius dann in einer Videobotschaft an die Partei gewandt. Wir hören mal kurz rein.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Soeben habe ich unserer Partei und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung. Ich habe es in den letzten Wochen immer wieder betont und ich sage es auch heute in aller Deutlichkeit. Wir haben mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bundeskanzler.
Soweit Boris Pistorius. Wie geht es denn jetzt weiter in der SPD?
Ja, jetzt beginnt natürlich der Wahlkampf. Wie wir hören, gibt es um 20.30 Uhr eine Videoschalte vom Parteivorstand und der gesamten Fraktion der SPD. Man muss jetzt natürlich die ganze Partei auf den Wahlkampf einschwören. 94 Tage bevor gewählt wird, hat die Kanzlerpartei bis eben noch keinen richtigen Kanzlerkandidaten gehabt. Also da gibt es viel Arbeit, auch Überzeugungsarbeit sicherlich intern nochmal. Denn die Partei möchte natürlich jetzt in den Wahlkampf gehen, möchte auch sich mit den politischen Gegnern vor allen Dingen auseinandersetzen. Und ich denke, irgendwann wird auch nochmal die Frage gestellt werden, welche Rolle Boris Pistorius da gespielt hat. Er hat in seinem Video gesagt, er hätte nichts angestoßen, keine Debatte angestoßen, er hätte nichts gewollt und sich auch für nichts ins Gespräch gebracht. Aber was die letzten Tage passiert ist, hat der SPD massiv geschadet. Und das ist sicher auch nochmal eine Frage, die irgendwann gestellt wird.
Dankeschön, Markus Preis. Und wir schalten weiter zu Ellen Eni. Ellen, wie stehen denn die Deutschen zur Frage der SPD-Kanzlerkandidatur?
Ja, wir haben ganz aktuell diese Woche von Montag bis Mittwoch gefragt. Das heißt, die aktuelle Entwicklung ist natürlich noch nicht abgebildet. Aber schauen wir erst einmal auf die SPD-Anhänger und die Frage Scholz oder Pistorius. Da ergibt sich dieses Bild. Aktuell sagen 58% der SPD-Anhänger, Olaf Scholz wäre ein guter Kanzlerkandidat für die Partei. Und von Boris Pistorius sagen das 82% der SPD-Anhänger, wie gesagt, von Montag bis Mittwoch befragt. Also eine deutlichere Mehrheit für den amtierenden Verteidigungsminister. Diese Entscheidung hat ja aber auch Auswirkungen auf die gesamte Parteienlandschaft, sodass wir auch die Deutschen insgesamt gefragt haben, wie sie zu den Kanzlerkandidaten der einzelnen Parteien stehen. Schauen wir uns dieses Bild an. Die Deutschen sagen 60%, Boris Pistorius wäre ein guter Kanzlerkandidat für die SPD. Das ist jetzt obsolet, dieses Ergebnis. Von Friedrich Merz sagen aktuell 42% der Deutschen, er ist ein guter Kanzlerkandidat für die Union. Von Robert Habeck sagen das 34%, er ist ein guter Kanzlerkandidat für die Grünen. Alice Weidel wird ja pro forma noch ausgerufen. Von ihr sagen 30%, sie wäre eine gute Kanzlerkandidatin. Und hier Olaf Scholz mit 21% der Deutschen, die sagen, er wäre ein guter Kanzlerkandidat für die SPD. Wichtig ist festzuhalten, diese Beliebtheitswerte sind durchaus volatil. Da kann sich noch einiges verschieben. Aber für hier die 21% für Olaf Scholz, das ist natürlich eine schlechte Startvoraussetzung für denjenigen, auf den es jetzt wohl hinauslaufen wird. Und es ist auch festzuhalten, dass die bislang unklare Personalsituation bei der SPD sich auch in der Sonntagsfrage niederschlägt. Diese Woche aktuell haben wir für die SPD in der Sonntagsfrage 14% gemessen. Das sind 2 Punkte weniger im Vergleich zu vor 2 Wochen.
Dankeschön, Ellen Eni. Der israelische Premierminister Netanyahu muss seit heute in den meisten Ländern der Welt damit rechnen, verhaftet zu werden, auch in Deutschland. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen. Haftbefehle gibt es außerdem gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant und einen Anführer der Terrororganisation Hamas.
Sie sollen auf die Anklagebank. Israels Premierminister Netanyahu und der frühere Verteidigungsminister Gallant. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach dem Terrorangriff der Hamas im vergangenen Jahr hatte Israels Militär eine Offensive im Gazastreifen gestartet und sei dabei auch gegen Zivilisten vorgegangen, sagt das Gericht. Es gehe um Mord, Vertreibung und Aushungern als Kriegsmethode. Die Kammer ist der Ansicht, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gibt, dass beide Personen der Zivilbevölkerung in Gaza absichtlich lebenswichtige Dinge vorenthalten haben, darunter Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und medizinische Vorräte. Die Haftbefehle seien falsch und antisemitisch, teilt das Büro von Netanyahu mit. Kritik kommt auch aus Washington. Man lehne die Haftbefehle entschieden ab. Sogar von Verfahrensfehlern ist die Rede. Durch den Haftbefehl wird Netanyahu sein Amt als Regierungschef zumindest im Ausland kaum noch ausüben können.
Der Haftbefehl schränkt Netanyahus Bewegungsfreiheit ein. Denn wenn er jetzt in Staaten reisen würde, die Mitglied des Strafgerichtshofs sind, dann besteht dort das Risiko, dass er verhaftet wird.
Das betrifft weltweit 123 Länder. Die USA und China erkennen den Strafgerichtshof nicht an. Dafür zum Beispiel alle Länder der EU. Würde Deutschland also einen Haftbefehl gegen Netanyahu vollstrecken? Das wird der Regierungssprecher im Mai gefragt.
Also es wird umgesetzt.
Ja, wir halten uns an Recht und Gesetz.
Das Gericht stellte auch einen Haftbefehl gegen Mohammed Deif aus, den Militärchef der Hamas. Er sei mitverantwortlich für den Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober, bei dem 1200 Israelis ums Leben kamen. Auch ihm wirft der Gerichtshof Kriegsverbrechen vor. Das Gericht hält die Beweise auch gegen Netanyahu für wasserdicht. Politisch ist das ein starkes Signal. Trotzdem dürfte es so bald nicht zu einem Prozess kommen. Denn der Strafgerichtshof hat einen Grundsatz und der lautet: kein Verfahren in Abwesenheit. Und eine Verhaftung Netanyahus dürfte auf absehbare Zeit unrealistisch sein.
Fragen wir Sophie von der Tann in Tel Aviv, wie fallen denn die Reaktionen in Israel aus?
Die israelische Regierung, die reagiert empört. Premierminister Netanyahu nannte die Vorwürfe antisemitisch und den Internationalen Strafgerichtshof voreingenommen. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der hat gefordert, dass Israel das Westjordanland annektieren soll als Reaktion auf diese Haftbefehle. Diese Empörung und Ablehnung, die kommt aber nicht nur aus der Regierung, sondern auch aus weiten Teilen der Opposition. Wir können hier beobachten, wie das Land in dieser Situation zusammenrückt, weil viele diese Vorwürfe, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, für falsch halten. Denn die meisten Menschen finden, dass der Krieg im Gazastreifen gerechtfertigt ist, weil sie ihn als Selbstverteidigung gegen die Hamas sehen, auch wenn es international massive Kritik gibt und auch der Vorwurf im Raum steht, dass Israel einen Völkermord, einen Genozid im Gazastreif begehe.
Dankeschön, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Im russischen Krieg gegen die Ukraine nutzen offenbar beide Seiten neue Waffen für Luftangriffe. Russland fing nach eigenen Angaben 2 Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow ab. Waffen dieses Typs hatte Großbritannien an Kiew geliefert. Das russische Militär setzte laut Präsident Putin eine neue Mittelstreckenrakete ein. Der Angriff traf die Stadt Dnipro im Osten der Ukraine.
Aufnahmen aus der Großstadt Dnipro heute Morgen sollen laut Experten Einschläge bisher nicht bekannter Geschosse zeigen. Dieser russische Angriff stelle eine neue Stufe der Eskalation dar. Präsident Zelensky spricht davon, dass Russland zum ersten Mal eine neue Rakete auf die Ukraine geschossen habe. Alle Parameter, Geschwindigkeit, Höhe, entsprechen denen einer ballistischen Interkontinentalrakete. Alle Expertengutachten sind in Arbeit. Offensichtlich nutzt Putin die Ukraine als Experimentierfeld. Am Abend bestätigt Russlands Machthaber Putin den Angriff auf Dnipro. Er spricht vom ersten Einsatz einer neuen russischen Mittelstreckenrakete. Diese Raketen sind auf nukleare Sprengköpfe ausgerichtet, können aber auch konventionell bestückt werden. Putin formuliert zum wiederholten Mal Drohungen an den Westen. Das sei ein klares politisches Signal, sagt Fabian Hoffmann. Er forscht zu Nuklearstrategien und militärischen Flugkörpern.
Man will hier natürlich klar machen, dass dieser Raketentypus, der ganz klar mit Nuklearwaffen assoziiert ist, dass diese eben nicht nur in der Ukraine zum Einsatz kommen kann, sondern theoretisch kann man damit auch weiterreichende Ziele tiefer in Europa, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien erreichen.
Die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation hält Hoffmann allerdings für äußerst gering. In dieser Woche soll die Ukraine erstmals weitreichende Raketen aus dem Westen gegen militärische Ziele auf russischem Territorium eingesetzt haben. Experten heben jedoch hervor, dass der heutige Angriff Russlands länger vorbereitet gewesen sein muss.
Er sollte Justizminister unter dem neuen US-Präsidenten Trump werden, der weit rechtsstehende Kongressabgeordnete Gates. Doch jetzt hat er seine Bewerbung zurückgezogen. Gates hatte sich gestern mit Senatoren getroffen, die seine Ernennung bestätigen müssten. Offenbar gab es dabei Bedenken wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens. Damit zeigt sich, dass Trumps Personalvorschläge auch innerhalb seiner republikanischen Partei umstritten sind. Die Tarifverhandlungen bei VW haben keine Annäherung gebracht. Daraufhin hat die IG Metall Warnstreiks angekündigt, die im Dezember beginnen könnten. Die VW-Spitze verlangt Lohnkürzungen und droht mit Werksschließungen. Gewerkschaft und Betriebsrat fordern Lohnerhöhungen wie in der übrigen Metallindustrie. Sie boten aber als Sparvorschlag an, dass dieses Geld nicht ausgezahlt, sondern in eine Arbeitszeitverkürzung umgewandelt wird.
Sie sind gekommen, um zu kämpfen. Laut Betriebsrat mehr als 7000 VW-Beschäftigte aus ganz Deutschland. Sie haben sich schon früh vor der Volkswagen Arena in Wolfsburg versammelt.
Wir sind aus Kassel heute hier, weil wir sagen, das funktioniert so nicht, wie der Vorstand das macht. Und wir kämpfen dagegen.
Die haben sich vorher noch mal schön die Taschen vollgesteckt und wollen uns jetzt in die Tasche reingreifen, weil sie, weiß ich nicht, vorher nicht kalkuliert haben oder was?
Immer noch liegen die Forderungen weit auseinander. Das Unternehmen will allein bei der Kernmarke VW mehr als 10 Milliarden Euro sparen. Laut Arbeitnehmerseite beinhaltet ihr Vorschlag, auf Lohnerhöhung zu verzichten, Einsparungen von 1,5 Milliarden, die in einen Fonds einfließen sollen. Der Betriebsrat schwört die Belegschaft schon am Morgen auf Streiks ein.
Das hier heute ist alles nur ein Vorgeschmack auf das, was ab Dezember passiert. Wenn das Unternehmen diese konkreten Lösungsansätze, die wir auf den Tisch gelegt haben, nicht ernst nimmt.
Doch nach den Verhandlungen heute ist klar, bis zur nächsten Runde am 9. Dezember klafft noch immer ein tiefer Graben zwischen den Tarifparteien.
Sie müssen sich jetzt auf uns zu bewegen, damit wir die Lücke zwischen diesem Graben auch geschlossen bekommen. Da ist jetzt Volkswagen am Zug.
Das Unternehmen bleibt aber dabei. Für die Volkswagen AG bleibt die nachhaltige Erreichung der finanziellen Ziele entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit in einer äußerst anspruchsvollen Phase der deutschen Automobilindustrie zu sichern. Werksschließungen und Entlassungen sind also noch nicht vom Tisch. Heute Morgen gaben sich die Tarifparteien noch die Hand. Jetzt, nach Ende der Verhandlungsrunde, ist klar, die Zeichen stehen mehr denn je auf Arbeitskampf.
Ungefähr jedes zweite Auto in Deutschland wird mindestens einmal im Monat gewaschen. Doch wer zahlt, wenn es dabei beschädigt wird? Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, es haftet der Betreiber der Anlage. Allerdings darf das Auto nicht getunt oder vorher schon beschädigt gewesen sein. Betreiber von Waschanlagen befürchten höhere Versicherungskosten. Damit könnte auch die Autowäsche teurer werden.
Schön sauber soll das Auto in der Waschanlage werden. Und natürlich ohne Schaden wieder herauskommen. Letzteres hat bei Bernhard Storm und seinem Land Rover nicht geklappt. Der Heckspoiler am Dach hatte sich gelöst.
Ich habe den Waschvorgang gestartet. Der lief auch ganz normal, bis dann die Bürste eben von hinten sozusagen wieder über das Auto zurückfuhr und beim Zurückfahren dann dementsprechend den Spoiler abgerissen hat. Und der ist dann mit einem großen Krach sozusagen vor meine Füße gefallen.
Im Überwachungsvideo sieht man, wie es passiert ist. Bernhard Storms Auto war nicht getunt, der Heckspoiler serienmäßig und völlig intakt. Schaden über 3000 Euro, die Versicherung zahlte nicht. In dieser Waschanlage ist es passiert. Sie hatte keine Fehlfunktion, die Waschanlage und Storms Auto passten einfach nicht zusammen, befand ein Gutachter. Der Bundesgerichtshof entschied, in einem Fall wie diesem haftet der Betreiber der Waschanlage. Der Kunde dürfe darauf vertrauen, dass er sein intaktes Auto unbeschädigt wiederbekomme.
Dieses Vertrauen war insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Risikobeherrschung gerechtfertigt, weil nur der Anlagenbetreiber Schadensprävention betreiben kann, wohingegen der Kunde regelmäßig sein Fahrzeug der Obhut des Betreibers überantwortet ohne die weiteren Vorgänge selbst beeinflussen zu können.
Dass der Betreiber haftet, gilt für alle vergleichbaren Fälle. Wichtig, es muss klar sein, dass der Schaden in der Waschanlage entstanden ist, also dass Spoiler oder Spiegel nicht schon vorher kaputt waren.
Das ist Kunst, aus einer 35-Cent-Banane eine millionenschwere Geldanlage zu machen. 6,2 Millionen Dollar ist das Werk des Italieners Maurizio Cattelan wert. Für diesen Preis ging die an die Wand geklebte Banane bei einer Auktion in New York an einen Finanzunternehmer. Die Installation ist bereits 5 Jahre alt. Immer wieder wird die Banane gegen eine frische ausgetauscht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 22. November.
Ein Tief über den Alpen sorgt für starke Schneefälle. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für den Süden Baden-Württembergs und Bayerns. Weiter nördlich hier und da Schnee- oder Schneeregenschauer, an der Nordsee einzelne Gewitter. Am Tag mehr Wolken als Sonne und einige Schnee oder Graupel, im Nordwesten auch Regenschauer sowie kurze Gewitter, dazu vielerorts windig mit starken bis stürmischen Böen. Heute Nacht fast überall Minusgrade, nur auf den Nordseeinseln knapp über Null und am Tag dort um 7 Grad, in den Hochlagen dagegen Dauerfrost. Samstag regional freundlich, aber im Nordwesten beginnt es gegen Abend zu regnen. Sonntag deutlich milder, dabei im Norden und Nordosten erst regnerisch, sonst mehr Sonnenschein, gebietsweise windig. Montag ist es im Osten und Südosten noch freundlich, sonst oft nass und zum Teil windig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni Verteidigungsminister Boris Pistorius, warum er trotz guter Umfragewerte auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet. Außerdem fragen wir, welche Auswirkungen der internationale Haftbefehl für Israels Premierminister Netanyahu hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.